Freitag, 11.11.16.56.
Meine Damen und Herren, wir waren beim letzten Mal, so im ersten Einstieg zu August Brunner, so weit gekommen, dass das Besondere ja bei ihm ist, der Einsatz gegenüber dem reinen Raum- und zeitlosen Denken beim Gespräch, das immer einen Ort und eine Zeit hat, was dann Rosenzweig und die anderen Dialogiker eben das neue Denken nennen. Das Denken selber ist ewig zeitlos, ortlos, raumlos und einfach so. Das Gespräch ist raumzeitlich festgelegt. Ich hatte gesagt, dass er, das war damals üblich, der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts war das Thema der Philosophie immer die Erkenntnislehre. Das hat er auch als große Arbeit, als großes Buch vorgelegt, so ein dickes, erstmal auf Französisch und dann auch in Deutsch. Und da behandelt er so die Schritte im Einzelnen durch, die dann dort hineingehören. Und jetzt kommt es eben darauf an, zu schauen, in diesem Erkenntnistheorie geht es im ersten Kapitel um die Sprechenden, im zweiten um die Sprache, drittens der Gegenstand des Gesprächs, nämlich Wort und Sache, dann die Perspektivität der Erkenntnis, Sprache als Ausdruck des Willens und der Stimme und dann Erkenntnis der Personen. Und da setze ich jetzt ein bei der Erkenntnis der Personen. Er nennt das Erkennen von Personen verstehen. Also er nennt nicht alles verstehen, sondern der eigentliche Ort des Verstehens ist für ihn Personen verstehen. Personen als selbst, ich zitiere, an sich seiend, ein Letztes, ein Mittelpunkt, ein Anfang, der sich in Beziehungen ausstrahlt. Das ist also die Person und die eben jetzt erkennen, heißt sie verstehen. Sie ist also ein Mittelpunkt und ein Anfang und von statt unmittelbar in sich selbst nur in ihrer Wendung zu Personen und Sachen fassbar. Also wir können nicht über die Person als Person selber, die erreichen wir gar nicht, sondern wir erreichen bei der Person, wie sie sich zu anderen Personen und den Sachen verhält. Das gehört zum Erkennen, zum Verstehen einer Person. Und das können wir dann vom anderen auch sagen, wie verhält er sich zu anderen Menschen und wie verhält er sich zu allen möglichen Sachverhalten, er oder sie. Und wir erkennen die Sinnhaftigkeit solcher Vollzüge, indem wir uns gleichsam, sagt er, an die Ursprungsstelle des sinnvollen Benehmens versetzen. Wir können das nachvollziehen, mitvollziehen, was für Absichten und was für Anstöße in dem anderen liegt. In Anerkennung der Grenzen solchen Sich-Versetzens, das auch hingehört, und damit in Anerkennung der Selbstständigkeit des anderen. Also wir können natürlich den anderen niemals wirklich erkennen, weil wir ihm ja nicht in den Kopf steigen können. Und diese Selbstständigkeit der Person jetzt, die unser Erkennen des anderen und der anderen begrenzt, die hat selber auch ihre Grenzen. Denn keiner von uns ist ein reines Selbst. Wir haben einen Selbstkern, aber dann haben wir auch alle möglichen Abhängigkeiten, sind geprägt, bestimmt von allem Möglichen. Etwas merkwürdig können Sie das lesen in dem neuesten Heft von der Communio, wo da ein Wiener Assistent verglichen hat, das lutherische mehrere Passive, wie er schreibt, nur passiv, und auf der anderen Seite von Pröpper und den Münsteranern das Vertreten der Freiheit als Selbstbestimmung. Also das ist eigentlich dieser große Unterschied. Luther hat ja dann das Bild dafür, dass wir ein Tier sind, wie ein Tier, das geritten wird, entweder von Gott oder vom Teufel, dass er von dort her bestimmt ist. Und dann verwendet er immer den Ausdruck, mehrere Passive, nur passiv. Und demgegenüber jetzt auf der anderen Seite diese scharfe Form der Münsteraner mit dieser absoluten Freiheit, die immer hatten, dieser um den Dominikaner Pröpper, der sagt, Freiheit heißt eben Selbstbestimmung und Selbstanfangen und so. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich diese beiden Sichten irgendwie verbinden? Und das gelingt ihm in seinem Artikel auch nicht. Er versucht es so, dass er sagt, da wo es um das Bestimmtsein geht, Das sei eher die Phänomenologie, denn wir fangen ja immer, solche Entscheidungen treffen wir immer in einer Antwort auf etwas, das uns erstmal angesprochen hat. Jemand oder etwas, die Situation spricht uns erst einmal an und wir antworten darauf. Das ist ein Phänomen vorher da. Und er sagt, auf der anderen Seite, in der Transzendentalphilosophie habe ich einfach die Freiheit als schlechthin den Anfang. Das halte ich für eine unglückliche Lösung, denn die prinzipielle Freiheit plus Antworten auf gehört zu allen Stufen. Da kann ich nicht sagen, also die Vertreter des Katholischen haben es mit dem Transzendentalen und die Lutheraner haben es mit der Phänomenologie, das geht nicht. Und er sagt auch selber, er hat es nicht geschafft damit, er versucht es halt nur. Irgendwas. Mein Weg, wissen Sie, ich das versuche, ich rede vom Medium und sage, wir haben eben weder bloß aktiv noch bloß passiv, sondern was uns eigentlich bestimmt, ist das Medium, der Ausdruck dafür stammte von Reinhard Laut, sagt er, Satiens. Satiens von dem mittellateinischen Satire und das heißt ergreifen. Wir haben also Evidenz, das trifft mich und ich bilde die Wirklichkeit ab. Satiens, ich lasse mich ergreifen von einer Wirklichkeit, die mich ergreifen will. Und das ist die erste Bestimmung. Mein kurzes Argument, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, war ja dieses, wir können über die Schönheit eines Bildes, können Sie nur mit jemandem diskutieren, wenn Sie in ästhetischer Einstellung sind, wenn Sie beteiligt sind. Sie können rein in theoretischem Abstand des Subjekts, also so wie in den Naturwissenschaften, ich bin nur das Subjekt und rede nur von außen objektiv, kann ich reden über das Historische, ich kann was über die Farben sagen, ich kann eine Informationsethik vorlesen. Aber wenn Sie über die Schönheit eines Bildes oder einer Sonate mit jemandem diskutieren wollen, müssen Sie in einer ästhetischen Einstellung sein. Das heißt, und diese Einstellung, das heißt, die Sachen von innen angucken als von außen. Von außen sehen sie eben anders aus, von innen zeigen sie sich erst nur. Goethe Gedicht, Gedichte sind gemalte Fensterscheiben, wer von außen guckt, sieht nur schwarz, man muss von innen in die Kapelle gehen, dann leuchten sie nur dann sind sie da. Das, meine ich, wäre eben in dem, was letztlich ergreifen lassen oder ergriffen werden, heißt, dass ich von innen her in eine Einstellung hineingehe. Und das ist das, was hier auftauchen muss, aber das hat auch ihre Grenzen. Und auch unsere Innenwelt hat Grenzen, weil er eben sagt, so ist das. Wir sind kein reines Selbst in unseren verschiedenen, er sagt Bereichen, ich würde lieber sagen Dimensionen des Selbstbesitzes, sind wir zum Teil eben auch auf verschiedenen Stufen so, dass wir hier in Anspruch genommen werden. Nicht wir haben das erste Wort, das meine ich sowieso, sondern wir haben immer das zweite, deswegen habe ich ja einen Titel, der heißt zur Antwort berufen. Unser Sprechen ist eigentlich immer Antworten auf eine Frage, auf einen Anstoß, der bekommen hat. Ah ja, das wollte ich sagen, ich habe mir erlaubt, weil wir jetzt vor Weihnachten sind und weil ich gestern noch im Priesterseminar war, ein paar Bücher mitzubringen. Im Dezember komme ich nochmal, jetzt fehlen nämlich eine Reihe auch noch oder so. Das war, weil ich gestern da schon geredet habe über Guardini hier in der Georgenstraße im Priesterseminar. Er sagt also jetzt, Person erkennen heißt erstens immer, sie anerkennen. Und zwar in ihrem einzigartigen, unwiederholbaren So-Sein. Jeder schlechterdings und jede einzig und unverwechselbar, auch wenn es Zwillinge sind. Das ist einfach nochmal anders, was dann dort beginnt. Die mag man vielleicht von außen nicht unterscheiden können, aber sie haben einen anderen Zugang zu den Dingen. Einfach schon darum, weil einer von den beiden ja auch der oder die Erstgeborene ist und der andere ist die Zweite. Ich weiß, das war meine Frau, ist ein Zwilling. Also auch nochmal, nicht? Da war das unmittelbar mitzubekommen, dass das da drin steckt. Also, dass hier jeder von uns einen unvertretbaren Blick auf die Welt und auf Gott und auf schlechterdings alles hat, was in dieser Form nur er bzw. sie hat. Sodass man den Anfang tatsächlich, da habe ich immer so gedacht, bei den Studenten hole ich mir den Kafka, diese Geschichte mit dem Bäuerlein, das da vor der Tür steht, und wo dann am Ende zugeschlossen wird, gesagt hat, das war nur für dich die Tür. Das ist richtig, jeder hat hier seinen Weg auf die Dinge. Was Kafka nicht mehr sagt, ist, dass wenn man da in seinem Blick war, dann hat man diesen Blick auch für andere mit. Schon deswegen müssen wir uns anständig benehmen, und um alle in den Himmel zu kommen, denn wenn wir da nicht hinkommen, fehlt oben eine Stimme. Also Augustinus bei allem Wissen wartet auf jeden von uns, weil er von jedem von uns etwas über Gott erfährt und über die Welt, das er nicht weiß, so viel wie er auch weiß. Und wenn da jetzt jemand ausfällt, weil er sich schlecht benommen hat, dann fehlt die Stimme eben im Ganzen. So wie wenn eben eine Orgel, eine Pfeife kaputt ist. Die ist dann einfach nicht da. Das müsste man also ganz deutlich sehen, dass das hier hingehört. Also Person heißt sie anerkennen in ihrem einzigartigen und unwiederholbaren So-Sein. Es gibt ein mehr und ein weniger an Wissen und an Tiefe und Oberfläche, alles okay, aber es gibt eben jedes nur einmal, was da ist. Und das, diese Einzigkeit im Bewusstsein zu halten, sagt er, ist gegen die Trägheit von Vorstellen und Denken durchzusetzen, die nämlich als leibgebunden sich mit allgemeinen Schemata begnügen. Begriffe sind Schemata, sind Schubladen, in die man die Leute steckt. Man hat so Etiketten und dann werden sie untergebracht und es verlangt also eine eigene Aufmerksamkeit, man könnte pathetisch sagen Liebe und Zuwendung, um eben jenseits der allgemeinen Schemata den anderen als ihn selbst oder sie selbst anzuerkennen. Zu erkennen und anzuerkennen. Und diese Selbstlosigkeit, sagt er, ist, Zitat, schwierig und darum selten. Meistens leben wir in Schematas, in Schubladen, im Behandeln der Vorgänge und der anderen Leute oder so, weil es einfach einfacher ist. Und das ist ja das, was auch die Tiere haben. Die haben natürlich ihre instinkten Vorgaben. Ein berühmtes Beispiel war immer, dass zum Beispiel die Hühner eben den zwei verschiedene Schemata haben. Wenn was oben drüber fliegt, entweder ist es langhalsig voran oder ist es kurznackig voran. Wenn es kurznackig voran ist, ruft sofort die Hühnermutter, also sämtliche Küken unterm Busch, denn dann ist es ein Raubvogel. Wenn das etwas ist mit verlängertem Hals nach vorne, kann man einfach ein Schema machen und kann das so am Band rüberziehen, dann lässt sie die Küken einfach weiter spielen. Also die Schemata sind es und die reichen für die Rettung des Lebens auch ihrer Küken da. Kurznackig voran, Alarm. So einfach und so ein bisschen steckt das in uns auch drin, dass wir so solche Bilder und Schemata haben, in denen wir leben. Und da käme es drauf an, dafür sind wir jetzt Geist- und Freiheitswesen, dass wir da nicht stecken bleiben, sondern wirklich versuchen, jede Person in ihrer Besonderheit und Einzigkeit zu sehen. Also schwierig und selten. Zusätzlich wird sie mühsam in Zeiten, die sich an Sein und Zugänglichkeit des Materiellen orientieren. Das war sein Grundthema. Das hat er immer wieder durchgezogen. Im Zeitalter der allgemeinen Vorherrschaft der Naturwissenschaft ist das das Maß, von dem immer geredet wird. Die reden dann immer von totaler Objektivität. Wo ich immer sage, totale Objektivität kann es gar nicht geben, denn objizere heißt ja entgegenwerfen. Also gehört zur Objektivität immer jemand, dem es entgegengeworfen wird, das nennen wir Subjekt. Also es gibt gar keine reine Objektivität, sondern immer nur eine Subjektobjektivität, weil es eine Objektivität immer nur für Subjekte gibt. Das haben aber normalerweise die Naturwissenschaftler nicht im Kopf, weil die an sich immer nur mit den Objekten reden. Und wenn sie die fragen, was ist Naturwissenschaft, dann sagen sie, ja, wir befassen uns mit den Objekten. Wenn er wir sagt, ist schon mal gut. Eigentlich sagt er sonst, ich fasse mich mit Objekten. Und erst wenn sich dann wieder herausstellt, dass jemand die Daten gefälscht hat, dann wird es auf einmal wieder gemerkt, nein, wir sind nicht alleine, sondern wir sind angewiesen auf die Mitarbeiter. So ist es, oder bloß ist es. So ist es nicht, dann bleibt gar nichts übrig. Also das ist schon ausgeprägt, das habe ich oft genug erlebt, auch bei Diskussionen mit Ärzten oder so, wo ich dann sage, dann sind das eigentlich eher Mediziner als Ärzte. Aber die dann von dort her sich ja als Naturwissenschaftler verstehen. Das war ja ein wichtiger Punkt, dass in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts das Philosophikum für Ärzte abgeschafft wurde und ersetzt worden ist durch das Physikum. Und ab dort haben sie sich als Naturwissenschaftler verstanden. Bis dorthin war das eine eigene Fakultät, die für sich war, und dann haben sie das so übernommen, wir sind Naturwissenschaftler. Und dann hat sich dagegen dann wieder sowas wie die Psychosomatik gebildet oder so, um das stärker zu machen. Das muss man also mitsehen. Also wir leben in im Zeitalter der allgemeinen Vorherrschaft der Naturwissenschaft. Und da ist es eben so, dass das eben dann auch uns prägt und bestimmt, dass wir als Muster von Erkennen eigentlich das Materieerkennen angucken. Obwohl wir die Materie, die zwar hilflos darum liegt, in ihrer Objektivität am wenigsten verstehen. Wir verstehen eigentlich nichts davon. Ich meine, wir verstehen irgendwelche Veränderungen und Kausalitäten, aber nicht, was eigentlich das jetzt selber ist. Das kriegen dann immer noch wieder hin und wieder mal die Künstler raus. Ob die nun Gedichte da machen oder Bilder dazu malen, wo diese andere Wirklichkeit herauskommt. Und da weist doch extra darauf hin, und das gilt nota bene, nicht weniger als im Blick auf den anderen für Selbsterkenntnis und Selbstverständnis. Entsinne mich noch, wieder so ein Student zu mir sagte, ja, er war da leider nicht motiviert. Sage ich, warum reden Sie jetzt so im Passiv oder im Akkusativ? Sagen Sie doch, ich hatte keine Lust. Nicht? Aber nein, nur so geprägt, sagt man, ich war da nicht motiviert. Sollte heißen von Ihnen oder von dem natürlich. Nicht? Ist ja klar, dass es da drin steckt. Also man selber tritt da nur als Objekt auf. In der Form. Nicht? Und zu diesen Forderungen an den Erkennenden treten dann eben Bedingungen auf Seiten des Erkannten auch nochmal. Zitat, Person ist Selbstbesitz, der jede willkürliche Verfügung von Seiten anderer ausschließt. Das ist also der entscheidende Punkt. Ich habe so gesagt, Person kann nicht gehabt werden. Wir haben zwar weltweit immer noch Sklaverei und solche Dinge, aber eigentlich kann Person nicht gehabt werden, sondern die kann nur haben. Und das ist eben deutlich klar geworden, auch philosophisch betrachtet, in den theologischen Diskussionen des frühen Christentums, wie man mit der Menschheit Jesu Christi umgeht. Dass man da nicht sagen kann, er hat einen Menschen angenommen. Dann wäre er zwei Wehrs. Das wäre schizophren. Also einerseits eben eine Person der Gottheit und nochmal ein Mensch. Er hat nicht einen Mensch angenommen, sondern nur eine Menschennatur. Das Menschsein hat er angenommen, das Individuelle, ein Was, aber kein Wer. Er ist ein Wer, die zweite Person der Gottheit und nicht zwei Wers, denn dann wäre es ja wirklich eben, wie gesagt, schizophren. Und das hat dann den Personenbegriff eben vertieft, während Person bis dorthin hieß, bei Cicero noch, heißt Person einfach nur Rolle. Im Theater steht es heute noch so im Reklamheftchen vorne drin, nicht die Personen des Spiels, aber auch vor Gericht und als Rolle im Bürgertum, im Staat oder so. Man nimmt eine Rolle ein. Rolle heißt, dass ich damit bestimmten Rollen Erwartungen unterliege, die in einer Gesellschaft eben entworfen sind. Von meiner Ausbildung, von der Stelle, die ich habe, wenn ich eben ein Konsul dann bin oder ein Minister oder eben ein Präsident oder wie auch immer, das sagt dann, was man von mir zu erwarten hat und was ich zu leisten habe. Das hieß Persona bei Cicero noch, ganz deutlich. Und das gehört dorthin. Und das wird anders durch diese christlichen Überlieferungen. Hier ist es jetzt nicht einfach eine Rolle innerhalb der Gesellschaft, sondern es wird ein Name für etwas Unannehmbares, das selber nur haben kann, aber nicht gehabt werden kann. Ich kann das Mensch sein, um es nochmal zu wiederholen, haben, aber nicht nochmal einen Menschen. Deswegen, er ist eine Person, zwei Naturen. Natur heißt hier Wesen oder Washeit, insofern, dass das Prinzip der Bewegung ist, der ganzen Dynamik, der leiblichen wie der psychischen und allem durch. Das heißt dann Natur, von Nasi geboren werden. Also das Wesen, insofern es Prinzip aller Dynamiken ist, das nennen die Alten dann Natur. Also nicht draußen die Bäume und die Grünen, sondern mein Wesen, mein Wassein, insofern es das Prinzip meiner Aktivitäten ist. Das gehört hin. Und das besteht also hier. Um erkannt zu werden, muss deswegen Person sich selbst erschließen. Das ist der Punkt. Etwas pathetisch können wir sagen, offenbaren, sich offenbaren. Das Apersonale, das liegt dem Zugriff einfach offen zugänglich. Die Person muss sich auftun, sie muss sich offenbaren, so sagt er. Und das geschieht in unterschiedlichem Grad. In Sachfunktionen tritt es sehr zurück, bis zu jenem Allgemeinbegriffen, sagt er, wie Mensch, wo gerade noch das Bestehen einer je einmaligen Persönlichkeit in jedem Mitglied anklingt. Also wenn ich sage, jemand ist ein Mensch, ist das auch eine Schublade? Aber es klingt bei dem Wort zugleich auch an, diese eben die Würde des, der Einzelnen, die Unvergleichlichkeit oder so, die ist wenigstens grundsätzlich da unter diesem ja, Begriff nochmal zu haben. Es ist ein Allgemeinbegriff, ja. Aber er weist an, dass jeder Einzelne, auf den der passt, zugleich einzig ist. Wenn man es im Auge hat. Leute, die zu sehr jetzt bloß mit Objekten umgehen, sind dann in der Gefahr, auch mit den anderen Personen nur als solchen Objekten umzugehen. Das zeigen manche so soziologischen Untersuchungen oder so, wo man merkt, dass, oder von solchen Forschern, dass die wirklich nur von außen rein da mit Objekten umgehen und gar nicht dran denken, was da nochmal eigentlich drinstecken würde. Er spricht es extra an. Und diese Persönlichkeit, die einmalige Persönlichkeit, das kann eben, müsste extra gesehen werden. Und im Gegenzug kann eben dann solcher Anklang zum Hauptthema werden. Und dann wird der Allgemeinbegriff zum persönlichen Namen. Dafür hat er ein schönes Beispiel hier gegeben. Ich lese ihn nochmal vor, sagt er. Wie für einen jeden die Namen Vater und Mutter, durch die niemand seine eigenen Eltern als Exemplare der Allgemeinbegriffe Vater und Mutter wird bezeichnen wollen. Also wir sagen Vater, wir sagen Mutter, das sind wirklich, ja, Schubladen. Aber für jeden ist damit genau festgelegt, das sind nicht irgendwelche anderen Väter oder Mütter, sondern das sind jetzt meine. Und dann im Singular. Schön beobachtet, nicht? Er sagt, ich kann den Allgemeinbegriff haben und dann steckt der Einzelne drin. Und ich kann den Allgemeinbegriff sogar als Allgemeinbegriff verwenden, aber so deutlich, dass ich gar nicht darüber nachdenke, dass der eben jetzt nicht fürs Allgemeine da ist. Das kann man auch sagen, es gibt die Väter und die Mütter, sondern eben gemeint ist dann meiner. Das ist schon interessant, wie da die Sprache jeweils aus einer anderen Seite angeht. Nur frage ich Sie, haben Sie sowas schon mal in der Erkenntnistheorie gelesen sonst? Ich nicht. Und deswegen finde ich es so schade, dass er so unbekannt ist. Und deswegen will ich da so ein bisschen dafür werben und dass man da mal nachguckt, weil man wirklich was dazu lernt. Bitte?
Dann würden alle Dinge wichtiger werden, weil sie dann die Begriffe und deren Phonetik nicht einfach als ihr Privateigentum
benutzen. So ist es. Nicht?
Eben respektvoll ja. Damit umgehen ja. Müssen, weil eben die ganze Gemeinschaft eben. Der Menschheit.
Das finde ich eben. Ja.
Dass ihr wichtigste ja. Ressource ja. Ist der Gemeinschaft.
Und es ist doch wirklich schön. Und deswegen eben mein Rat, gucken Sie doch mal in dieses Buch rein, es müsste bei uns in der Bibliothek hier stehen auch, also hier in der Bibliothek vom August Brunner. Wie aber lässt sich nur näher, was lässt sich nur näher zu dieser Struktur dieses Verstehens sagen? Was heißt also jetzt eine Person verstehen? Und sagt er, verstehen heißt, das jeweilige Tun eines Menschen als von einem sich selbst vorgesetzten Ziel bestimmt erfassen. Also er tut nicht bloß so irgendwas, dann ist es etwas, was ihm passiert, zum Beispiel stolpern oder so. Nicht? Sondern hier ist gemeint, wenn er wirklich handelt, das heißt dann nicht Actus Hominis, sondern Actus Humanus in mittelalterlichen Terminologie. Also Actus Hominis heißt, wenn ich falle oder wenn ich mich verspreche oder so ähnlich. Das ist ein Vollzug, einfach weil der Subjekt ist ein Mensch. Aber wenn gesagt werden soll, ist es meine Freiheitstat, dann sagen die mittelalterlichen Autoren Actus Humanus und nicht Actus Hominis. Also nicht die Tat eines Menschen, sondern eine menschliche Tat. Das kriegt dann einfach diesen besonderen Gewicht. Und da heißt jetzt verstehen, ich darf es nochmal wiederholen, das jeweilige Tun eines Menschen als von einem sich selbst vorgesetzten Ziel bestimmt erfassen. Dass ich diese Absicht, dieser Bezug mitdenke, er tut etwas umzu. Und dieses Wozu ist ja das, was dann in den Einzelwissenschaften verschwindet. Das ist ja das, wozu dann Spähmann zusammen mit seinem dem Kollegen Löw, der dann dieses Buch geschrieben hat über die Frage, wozu? Wo er sagt, die ist eben abgeschafft in den Wissenschaften. Das war eine vernünftige Entscheidung, weil die damit unmittelbar auch nicht arbeiten mussten, sich für. Deswegen gibt es dann auch Fortschritt. Aber man muss sehen, was man da wirklich weggelassen hat. Also das Ziel des Augenblicks in ein umfassenderes Einordnen, das müsste man schaffen, wie die Worte in den Satz und den Satz in die Einheit der lagebestimmten Rede. Also ich fasse erstmal auf, dass Wort ein Ziel hat. Dann muss ich dieses Ziel, wenn ich ihn wirklich verstehe, nehme ich das nicht als Einzelziel, sondern das ist ja irgendein Punkt, ein Moment innerhalb größerer Vorstellungen, Wünsche, Erwartungen oder Planungen. Dass ich das mitsehe, bis dorthin, dass je nachdem, was da jemand wählt, man sehen kann, was er überhaupt für eine Einstellung zu anderen Menschen hat oder zum Leben oder wie auch immer. Das kann er entsprechend nochmal häufen und deswegen kann ja auch das Verstehen eines Menschen auf verschiedenen Niveaus stattfinden, dass alles nochmal hineinkommt. Und sagt er, und so verweist schließlich am Leitfaden dieser Zielordnung alles wahrhaft menschliche Tun zurück auf das Selbst. Wenn ich sehe, was einer für Absichten hat und welche Mittel er einsetzt für seine Ziele, sagt mir das etwas über ihn. Was ist das für ein Mensch? Ein Mensch ist eben dadurch charakterisiert, welche Wertordnung er hat. Und das ist einfach eine angenehme oder sinnvolle Sache, sich mal abends hinzusetzen und sich zu sagen, was ist eigentlich mein Maßstab der Maßstäbe? Heute redet ja alle Welt von Werten. Nicht? Wert heißt immer, kommt aus der Ökonomie, heißt immer mehr oder weniger Wert als was anderes. Für was haben wir mehr Interesse, für was haben wir mehr Zeit, was beschäftigt uns mehr oder weniger? Und dann könnte man noch ein Stück da zurückfragen, und nach welchem Maßstab geht eigentlich jetzt mein mehr oder weniger? Warum ist mir das eine, inwiefern ist das eine mir wichtiger als das andere? Inwiefern ist das eine mir weniger wichtig als ein anderes? Was sagt das über meinen eigentlichen Maßstab, den Maßstab der Maßstäbe? Was habe ich da im Kopf, wonach werte ich das? Und das muss man ja so im Kopf haben, wenn der Nietzsche immer von der Umwertung der Werte redet. Und dass er sagt, es geht nicht bloß darum, dass da in der Werthierarchie Dinge umgetauscht werden. Also eins, was höher war, wird jetzt niedriger, sondern hinsichtlich des Werts im Ganzen, sagt er, passiert da was. Wenn ich sehe, ich bestimme das und ordne das um und von welchem Punkt gehe ich denn eigentlich aus? Was ist der Maßstab, von dem her ich meine Zeit, mein Interesse, mein sich kümmern, meine Freundschaften oder was weiß ich aufbaue oder nicht? Das ist schon eine interessante Frage, das zu klären. Und da sagt er, und in diesem Sinn hat das Verstehen eine doppelte Grenze. Das Dasein und die Einmaligkeit dieser Person, das kann nicht mehr verstanden, sondern nur als Tatsache hingenommen werden. Warum der gerade so ist, der oder die, das ist eben so. Und das erinnert mich dran, wenn Sie nochmal zurückdenken, dass ich gesagt habe, in der Antike gibt es ja diese Dreistufung des Wissens, gewusst das, eins höher, gewusst wie, noch eins höher, gewusst warum. Beim Personsein ist es nicht so. Ich kann also herauskriegen, warum jemand verliebt ist, aber warum jemand liebt, kann ich nicht beantworten, weil es eine Freiheitstat ist. Sodass mir gerade gegenüber dem Höchsten gegenüber, nämlich einer Person, nur die niederste Form von Erkennen übrig ist, nämlich die des Faktischen. Ich sehe, es ist so. Aber ich sehe nicht, warum. Weil es eben aus der Freiheit kommt. Es verdreht sich also hier, wenn ich mit Objekten umgehe, und das macht die Wissenschaft, ist die höchste Form das gewusst warum. Und deswegen ist die Wissenschaft das höchste vom Wissen, wenn man es, wie dann Scheler nennt, das dann Herrschaftswissen, dass ich umgehen kann mit den Objekten, Dingen. Da ist das Wie, das Erfahrungswissen, Kunde, Kunst, ist schon höher als das bloße Faktenwissen. Das Warum-Wissen ist das Beste, kann ich am besten reparieren, aber das kommt gerade bei Personen wieder nicht mehr vor. Ich habe also dem Höchsten gegenüber nur die niederste Form des Erkennens. Ist auch interessant, wenn man das so meditiert für sich. Und von dort her also diese Bemühung der Leute und via Psychologie und allem Möglichen, den anderen eben auch mit einem Warum zu beherrschen. Aber da erreicht man ihn eben nicht als Person. Da wir nicht bloß Personen sind, erreicht man natürlich eine Menge über die Menschen damit. Das ist klar. Weil wir nicht immer bloß auf der Höhe unserer Personalität sind. Aber für die Personalität nicht. Also das Dasein und die Einmaligkeit von Personen, die kann wohin genommen werden. Und sagte, und ebenso bildet die rein physische Gegebenheit des Sinnträgers, zum Beispiel eines Lautes als solchen, eine dem Verstehen unüberschreitbare untere Grenze. Wir haben ein Laut, dass der Laut das bedeutet, dass eine Gebärde das bedeutet oder so. Das ist wiederum nur faktisch entgegenzunehmen. Und das gilt ja für Zeichen sowieso. Warum soll für Plus gerade ein Kreuz sein? Warum soll für Teilung gerade zwei Punkte sein? Das gibt es keine Begründung dafür. Das hat irgendwer halt so gemacht. Sodass sich das hier dem ganz entzieht. Und so weist er extra darauf hin, dass an sich der Laut als solcher, eine Gebärde als solche, in vielen Fällen überhaupt nicht selber verstanden werden kann, sondern nur als Faktum entgegengenommen wird. Dann haben wir uns so daran gewöhnt. Wir wissen, in unserer Kultur ist das so. Wenn jemand so macht, ist das eben festgelegt. Und wenn einer den Mittelfinger ausstreckt, den Stinkefinger, ist es auch deutlich, was damit gemeint ist. Aber dafür kann der Finger nichts. Nicht? Das ist eben dann einfach eine Konvention, die sich da gebildet hat. Zu verstehen ist da unmittelbar nichts. Man kann über die Ähnlichkeit reden oder so. Nicht? Da kann man schon nochmal versuchen, warum man gerade darauf kommt oder nicht. Brunner nennt also nicht alles Erkennen Verstehen, aber es bildet dessen erste und menschlich wichtigste Art, allerdings auf eben einem sehr begrenzten Gebiet, weil wir, wie gesagt, nur einigermaßen begrenzt Personen sind. Wirklich richtig personal ist nur Gott. Wir sind dazu gleich noch, manche sagen dann, nein, das hängt an unserem Leib, unsere Seele wäre schon nur rein personal, aber wo soll man das her abnehmen? Das stimmt einfach nicht. Deswegen sagen wir auch, ich habe eine Seele, nicht ich bin eine Seele. Plato sagt, Descartes sagt, ich bin die Seele. Aber unser Sprachgebrauch und auch die anderen Leute sagen alle, nein, ich habe eine Seele. Und wo ist jetzt dieses Ich? Nicht? Das ist ja dann die Frage. Und da wendet er sich eben jetzt ganz deutlich gegen die Versuche, aus einfacheren Erkenntnissen zu erklären. Und da besteht er eben darauf, dass die einfacheren Erkenntnisarten defiziente Modi sind. Das ist das Wichtige. Sie können doch sogar beim großen, Husserl, bei Husserl, nicht, mit seiner Phänomenologie. Der beschreibt doch so, dass er sagt, ich gucke eben einen anderen an und dann ist er irgendwie ein Körper erstmal, aber der Körper benimmt sich irgendwie in einer sehr merkwürdigen Weise und dann sage ich, aha, da steckt jetzt ein Subjekt drin. Und dann spricht Husserl von Konstitution des Anderen durch mein Erkennen. Und da sagt eben in keiner Weise ist das so. Wir setzen das nicht aus solchen äußeren Dingen zusammen, und beschreiben das nach Analogie, dass man, wer sich so benimmt, der muss eigentlich auch irgendwie so eine Person sein, wie ich sage, das ist überhaupt nicht begriffen, was da wirklich hingehört. Also das geht nicht, sondern sein Beispiel ist das Kind und die lächelnde Mutter. Ich zitiere wörtlich wieder, Verstehen ist vielmehr der Anfang, das Erwachen des persönlich-geistigen im Menschen. Und mag es durch Instinktzusammenhänge vorbereitet sein, es bedeutet doch ihnen gegenüber etwas völlig Neues. Also das Tolle ist wirklich, dass eben Instinkt hin, Instinkt her, dass das Kind, das Baby eben die Mutter als Mutter erkennt, die also Geist in Materie erkennt. Das ist ja das Tolle, was da geschieht. Hat zu tun also mit Materie, mit Fleisch und Blut und nimmt das wahr als Wohlwollen, als Umgehen mit oder so ähnlich. Oder man kann das, haben wir als böse Buben dann so gespielt, wenn man guckt, so bei den kleineren Geschwistern, wenn man die böse anguckt, fangen die an zu weinen. Das merken die. Und das ist nicht so, dass sie gesagt haben, wenn ich so gucke, dann bin ich also gegen sie überhaupt nicht, haben die sowas gedacht. Sondern die haben es einfach wahrgenommen. Das ist einfach so. Tiere nehmen das ja auch wahr. Deswegen kriegt man auch so Regeln, man soll ja die Hunde möglichst nicht so grimmig angucken, dann können die ja nichts anderes, als dass sie dann beißen oder so. Ne? Sondern dass man ein bisschen wegguckt lieber, dann sind sie besser dran. Und während der Dompteur, jedenfalls der klassische Dompteur, der muss also die ganze Zeit da den Druck drauf ausüben. So machten das damals auch noch die pädagogischen Lehrer nach der Jesuitenpädagogik. Auch wenn die an der Tafel malten, guckten sie immer noch in die Klasse rein. Nicht? Dann haben sie scharf die Augen drauf auf die Leute. Das sind also genau diese Fehlentwicklungen, die dann nochmal drinstecken. Also da gibt es Anknüpfungen im Instinkt durchaus, aber diese eigentliche Wahrnehmung ist wirklich ungeheuerlich. Dass also hier ein Mensch das schafft, so klein wie er ist, Geist im Fleisch anzukennen. Und das lesen Sie in anderen Erkenntnistheorien nicht. Dass das eigentlich unser großes Können von Anfang an ist. Deswegen gehörte ja Peggy zu den Leuten zu sagen, wir werden von Tag zu Tag dümmer. So gescheit wie in der Jugend und in der Kindheit werden wir nie mehr. Also in der Regel. Was man da schon alles konnte. Wie schnell haben wir dann eine Sprache gelernt zum Beispiel. Nicht? Wenn das heute noch so ginge, nicht? Wäre ja schön. Also, von dort her, nächste Kapitel, wie gibt es da jetzt Vernunftübertragung? Wie geschieht das? Wie geschieht das, dass man in der Leiblichkeit des anderen in materiellen Bewegungen den Geist sieht und die Freiheit und die Personalität? Das ist die Frage. Wie geschieht das? Und da kann man eben gucken, gehen wir mal einen Schritt zurück erstmal, um dann wieder auf ihn zurückzukommen. Man kann gucken, dass so etwas schon bei Fichte losgeht und bei Leuten, die dann zu ihm schreiben, dass hier eben vorgesetzt ist erstmal, dass hier tatsächlich, wie sagt er, der Wille, ein anderes vernünftiges Wesen bzw. andere Individuen anzutreffen. Also ich muss grundsätzlich, so hat der Fichte geschrieben, mich aufschließen und bereiten, dass ich so etwas irgendwie mitkriegen will. Also wir jedenfalls als Erwachsene, dass das hier mit hineingehört. Reinhard Laut sagte das so, wie kommen wir überhaupt dazu, andere Vernunftwesen außer uns anzunehmen und anzuerkennen? Es ist dies eine Frage, die Kant zu stellen, sowohl in der Dialektik der reinen Vernunft, wie auch in der Kritik der praktischen Vernunft, unberechtigterweise unterlassen hat. Bei aller Kritik, die der gemacht hat, der hat sich die Frage nicht gestellt, wie kommen wir dazu, also in solchen äußeren leiblichen Dingen Personen zu erkennen. Dazu hat er nichts geschrieben. Das war ihm irgendwie so selbstverständlich von Kindesbeinen an, dass er das nicht extra behandelt hat. Bitte?
Selber zur Vernunft gebracht worden. Insofern, wenn man jetzt natürlich den Augenblick sieht, aber dann müsste man ja vergessen, dass man Kind war.
Eben, also ja. So ist es. Ja. Eben, müssen wir. Wir haben es. Und wie haben wir das damals aufnehmen können? Also so klein, wir waren also uns begegnet dann Personen in Leib, aber wie können wir Personen in Leib erkennen? Vorher da und sind keine ausgebildeten Phänomenologen, haben nicht bei Husserl studiert, nicht? Uns trotzdem viel besser hingebracht. Also, ja, zum Teil muss man ja auch zugeben, haben wir es ja dann auch nach der anderen Seite übertrieben. So wie das mit dem Animismus ja ist. Wenn man gegen den Tisch gefallen ist, haben wir gesagt, war der böse Tisch oder so. Nicht? Weil die erste Reaktion, nachdem wir also gelernt haben, da wo es wichtig ist, steckt der Geist in der Materie, haben wir natürlich gedacht, in jeder Materie steckt so ein Geist. Also im Tisch und Stuhl oder so. Und haben erst mal lernen müssen, dass nicht alle ein Ich in sich drin haben. Das waren ja schon so erste Schritte in den Kulturen wie in unserem Leben auch. Da haben wir zuerst mal gedacht, da sitzt es auch irgendwo drinnen. Nicht? Haben gelernt, nein, es gibt auch genug stoffliche Dinge, wo kein jemand drin steckt. Das musste extra gelernt werden. Aber dass wir das vorher so konnten, woher das? Man hat es uns nicht beigebracht, sonst ging einfach. Ebenso die Vorgängigkeit der Vernunft, nicht? Die eben... Ich lese nochmal ein Zitat von ihm. Es gibt keinen kontinuierlichen Übergang von der Vernunftlosigkeit zur Vernunft. Den gibt es nicht. Sondern das ist irgendwie ein Sprung. Und von Sprüngen wollen die Naturwissenschaftler ja nichts hören. Ich habe, also wiederholt, es ist sicher im Ganzen, ich glaube, dass es ein knappes halbes Dutzend geworden ist, so Tagungen Mensch und Tier oder so, weil man früher den Menschen ja von dort her angegangen ist. Man hat gesagt, er ist ein Lebewesen, aber mit Vernunft. Und deswegen gab es dann immer also so Tagungen darüber, Mensch und Tier, wie ist das eigentlich so? Da waren dann immer Primatologen eingeladen, nicht? Das hat nichts mit dem Papst zu tun, sondern mit den Primaten. Nicht? Und dann gehören dazu Psychologen und Philosophen, Juristen oder so. Und ich war als Philosoph dann öfter dabei, weil das auch eine meiner Fächer war, die philosophische Anthropologie. Ja? Dass man da also gearbeitet hat, wie kann man diesen Unterschied da klar machen, wie ist das zu greifen? Damals hat man ja noch gelernt, kein Tier erkennt sich im Spiegel. Inzwischen wissen wir heute, dass also junge Schimpansen es durchaus fertig bringen, also sich selber einen Fleck wegzuwischen vom Ohr oder von der Wange, das schaffen die. Ob sie damit schon eine Selbsterkenntnis haben oder nicht bloß eine Individualerkenntnis, das ist natürlich nochmal wieder ein Punkt für sich. Aber dass sie das tatsächlich schaffen, zum Teil geht das dann mit der Pubertät wieder verloren. Also es ist vorher da, so dieses Bewusstsein, und verliert sich dann wieder. Also es gibt keinen kontinuierlichen Übergang. Die Kollegen von der Wissenschaft reden immer von Graden, die da nur bestehen, während der Metaphysiker sagt, nein, das ist ein Wesensunterschied, der dort auftritt. Gibt es nicht, und deswegen kann man das auch so nicht machen. Und Fichte geht dann zunächst mal so weit, dass er zuerst sagt, es handelt sich um ein schließendes Übertragen. Ich lese vor, die Vernunft und den freien Willen anderer außer mir nehme ich nicht wahr, ich schließe nur darauf aus einer Erscheinung in der Sinnenwelt. Das ist der frühere Fichte, der hat das noch so gesagt. Wir haben schon gesagt, das Baby kann unmöglich da jetzt schon, also da jetzt da Schlüsse gezogen haben. Und tatsächlich, dann sollte man das auch nicht unterschlagen, hat also dann das auch später dann nochmal auch Fichte selber gesehen und gesagt. Aber zunächst mal sagt er so, es muss in der Sinnenwelt Erscheinungen geben, auf welche ganz allein wir genötigt sind, den Gedanken der Vernunft zu übertragen. So hat er das so ausgedrückt, und wir schließen das dort in der Form. Nicht? Aber das bleibt nicht so, sondern er sieht hinterher schon auch und sagt, nein, das gibt er dann doch wieder auf, das kann so nicht sein. Also wird nicht erschlossen. Also tritt nun der Vorgängigkeit der Vernunft die Sinnenwelt gegenüber. Wie aber kann ich denn dann eigentlich zu dieser Schlussfolgerung kommen? Und wie kann das der interpersonalen Beziehung gerecht werden? Dass ich ja sage, da habe ich ein Objekt mir gegenüber und denke ich, nee, das kann also jetzt nur ein Subjekt sein. Und tatsächlich 1813 hat Fichte sich da verbessert und sagt selber, die fremde Freiheit muss direkt manifest sein können. Hat also diesen früheren Gedanken mit dem Schluss aufgegeben. Vernünftigerweise. Das kann nicht sein, dass da geschlossen wird, sondern das muss irgendwie, müssen wir unmittelbar erkennen. Das muss zu unserer Art von Erkenntnis, zu unserer Vernunft mitgehören, natürlich auch zu unserer Leiblichkeit oder so, aber in dieser Form. Und schon in der Rechtslehre, das ist 96, 97 gewesen bei ihm, entwickelt er, dass das Ich sich nur aus einem Aufruf, also als interpersonales Ich setzen kann. Also auch hier schon Antwort und nicht selber Setzung, sondern ich werde angerufen. Eben, dann wurden wir geboren, kriegten wir einen Klaps auf den Po, das war dann die Form für, also you're welcome. Und dann haben wir darauf geantwortet. So, also der Anfang da. Also wir haben geantwortet auf ein Willkommen, in der Form angesprochen worden. Und das ist schon erstaunlich. Und er sagte, das, was da geschieht, das Ich kann nur aus einem Aufruf, also nur als interpersonales Ich sich setzen. Und das bedeutet Wechselseitigkeit. Und schreibt das in der Wissenschaftslehre Novo Methodo von 1798 auch nochmal. Also ist klar, es trifft uns von außen und wir verstehen es und können darauf antworten. Das ist schon unglaublich, dass wir alle als Individuen nur durch wechselseitige, freisetzende, freie Setzung einer freisetzenden, freien Setzung sind. So Fichte. Also nochmal, dass wir alle als Individuum nur durch wechselseitige, freisetzende, freie Setzung einer freisetzenden, freien Setzung sind. Person gibt es gar nicht anders. Und deswegen ja mein Punkt im Sinn auch von Spähmann, dass man sich nicht bloß verstecken muss vor den Juden und den Muslimen, sondern sagen muss, wie kommt ihr mit einem Gott hin, der nur eine Person ist? Weil Personen sind interpersonal. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, ja, das bildest du dir ein, weil das ist im menschlich und da bist du bloß jetzt anthropomorph. Nein, das Wesen von Person heißt interpersonal sein. Anerkennen und sich anerkennen lassen. Sich beurteilen lassen und beurteilen. Versprechen geben und es halten. Und. Subjekt reicht mit den Objekten. Vielen Dank. Die Subjekte, die müssen also, die sind in Konkurrenz, die können sein, Personen sind interpersonal. Und das ist erstmal unsere Pause jetzt. Vielen Dank. Wenn man da so einen Moment zurück.